Guten Tag und herzlich willkommen zu unseren News im Licht der Bibel. Haben Sie heute eigentlich schon etwas Ordentliches zu sich genommen? Nein? Wie wäre es mit einer Vorsuppe, in der neben den Fettaugen ein paar Raupen schwimmen? Als Hauptspeise wären vielleicht gegrillte Heuschrecken und Grillen im Angebot, garniert mit Bienen, Wespen und Ameisen. Das Dessert könnte zum Beispiel aus schokolierten Mehlwürmern bestehen. Guten Appetit! Die aufgeführten Insekten gehören laut Verbraucherzentrale zu den essbaren Insektenarten. Während der Gedanke an Ameiseneiersuppe, Skorpione am Stiel, gebratene Seidenwürmer oder frittierte Wespen hierzulande noch befremdlich ist, gehören essbare Insekten in anderen Ländern längst zum Alltag oder sind sogar wahre Delikatessen, führt die Verbraucherzentrale weiter aus und nimmt den Leser sogleich mit auf eine kulinarische Weltreise. Demnach würden Nigerianer sich an gerösteten Heuschrecken sowie rohen oder gekochten Termiten erfreuen und Aborigines die Honigtopfameise, die mit prall gefüllten, honigähnlichen Hinterteilen aus ihren Nestern gesammelt werden, als Delikatesse betrachten. Japaner würden Wespenlarven kochen und Zikaden frittieren, während Thailänder sich mehr an Schaben und vielerlei Larven halten würden. In Mexiko gäbe es eine sehr teure Vorspeise, die auch als mexikanischer Kaviar bezeichnet werde. Esamoles, das seien gekochte Ameisenlarven mit Öl und Knoblauch auf Tortillas. Und in Guatemala und Südmexiko seien mit Schokoladen überzogene Heuschrecken eine von Kindern sehr geschätzte Süßigkeit. Mehr als 2100 Insektenarten sind für den Menschen essbar, berichtet Geo unter Berufung auf eine Studie der niederländischen Universität Wageningen. Zwei davon seien seit 2021 als Nahrungsmittel zugelassen, der Mehlwurm und die europäische Wanderheuschrecke. Obwohl es bislang nur zwei Zulassungen gibt, dürfen in der EU 7 verschiedene Insekten verkauft werden. Neben Mehlwurm und europäischer Wanderheuschrecke sind das Heimchen, Buffalowurm, Kurzflügelgrille, Honigbienen, Drohnenbrut und schwarze Soldatenfliegenlarve. Diese Insekten waren schon vor der neuen Novel Food Verordnung im Verkehr und dürfen bis zur Zulassung übergangsweise weiterverkauft werden, solange rechtzeitig ein Antrag gestellt wurde, informiert Geo. Wer beispielsweise Appetit auf Buffalo-Würmer verspürt, kann sich für einen gepflegten Burger der Firma Zirp entscheiden. Dieser wird als tiefgekühlter Zirp-Burger auf Basis von gemahlenen Insekten, also Buffalo-Würmern, Pilzen und Erbsenprotein angeboten und als köstlich, revolutionär und klimafreundlich beworben und besteht zu 38% aus Buffalo-Würmern, einer Proteinquelle, die alle Vorteile tierischen Proteins mitbringt, jedoch nur einen Bruchteil der Ressourcen verbraucht und dadurch einen deutlich geringeren CO2-Fußabdruck verursacht als konventionelle Fleischprodukte. Der Buffalowurm, auch als glänzend schwarzer Getreideschimmelkäfer bekannt, ist laut Wikipedia ein Käfer aus der Familie der Schwarzkäfer, Denebrionidae. Die Art stammt vermutlich aus Afrika, ist heute aber synanthrop beinahe weltweit verbreitet. Er gilt als gefürchteter Schädling in der Geflügelproduktion. Seine Larven, die den Mehlwürmern ähneln, werden als Futtertiere in der Terraristik sowie als Speiseinsekten in neuartigen Lebensmittelprodukten eingesetzt und gezüchtet. Das breite Nahrungsspektrum der wild lebenden Larven erstreckt sich von verschütteten Futtermitteln über Vogel- und Fledermauskot bis hin zu Schimmelpilzen. Sie können als Prädatoren an kranken Jungtieren oder an Aas auftreten und auch Federn verwerten. Dem Thema Insekten als Ernährung hatte sich bereits 2019 in einem Gastbeitrag für die Taz Auch Andrew Müller ist Autor der Studie Entomophagy and Power, also Insektenverzehr und Leistung, unter dem Titel Nicht die Nahrung der Zukunft gewidmet. Noch handelt es sich um eine ausgesprochene Nische, aber manche Marktforschungsinstitute schätzen den Umsatz des Sektors für 2023 auf über 1 Milliarde US-Dollar. 2030 sollen es bereits 8 Milliarden sein. Konzerne wie Nestle, Cargill und PepsiCo halten ein Auge auf den wachsenden Markt. Auch die Bill & Melinda Gates Stiftung hat sich an der Finanzierung von Pionierunternehmen beteiligt. Andrew Müller hinterfragt dabei das Ziel des so vorangetriebenen Verzehrs von Insekten als Nahrungsmittel, nachhaltiger der weltweiten Unterernährung und dem Klimawandel vorzubeugen. In seinem Artikel schreibt Müller, dass bereits heute eigentlich genug Nahrung für alle zur Verfügung stände und zitiert Eric Holt Jimenez, Agrarökonom und Geschäftsführer der NGO Food First, mit der Aussage, dass das Problem vor allem darin liege, dass 90% der weltweit Hungernden, deren Zahl auf aktuell 821 Millionen geschätzt werde, schlicht zu arm seien, um genug Nahrung zu kaufen. An solchen strukturellen Ungleichheiten könnten auch Insekten, so lecker und vielversprechend sie ernährungsphysiologisch sein mögen, nichts ändern. Die Nachhaltigkeitswerte der Grillenzuchten seien nicht oder nur unwesentlich besser als die von Hühnerfarmen. Außerdem weiß noch niemand, ob die Massenzucht von Insekten ähnliche Probleme mit sich bringt wie die konventionelle Viehzucht, Krankheiten, Antibiotika, Tierquälerei. Müller kommt zu dem Schluss, dass noch nachhaltiger als Insekten ohnehin pflanzliche Lebensmittel seien. Damit wären wir wieder bei den Ernährungsempfehlungen der Bibel angelangt. Abgesehen davon, dass mit Ausnahme der Heuschrecke alle anderen Insekten vom biblischen Standpunkt her als unrein gelten, nachzulesen in 3. Mose 11, bestand der ursprüngliche Speiseplan Gottes für den Menschen aus Früchten, Getreide, Nüssen und Hülsenfrüchten. Die Bibel sagt in 1. Mose 1, 29, und Gott sprach, seht da, ich habe euch gegeben alle Pflanzen, die Samen bringen auf der ganzen Erde und alle Bäume mit Früchten, die Samen bringen, zu eurer Speise. Diese Art der Ernährung ist nach wie vor die beste für den Menschen, sowohl im Sinne der menschlichen Gesundheit als auch im Sinne der Nachhaltigkeit für Umwelt und Natur. Der Blick über den Tellerrand in Richtung Vatikan führte dieser Tage nach Kasachstan. Dort fand der 7. Kongress der Religionen in der kasachischen Hauptstadt Nur-Sultan statt. Religionsführer und ein gastgebender Staatspräsident saßen bei der Eröffnung an einem gigantischen runden Tisch, wie Vatikan News berichtet. Michael Hübner, Generalsekretär des Martin-Luther-Bundes mit Sitz in Erlangen, und damit für lutherische Diaspora-Gemeinden zuständig, der bereits das zweite Mal an dem Religionskongress in Nur-Sultan teilnahm, beschreibt die besondere Situation in Kasachstan. Dass hier ein sehr gutes Verhältnis der kleinen christlichen Kirchen untereinander bestehe und das gerade im Rahmen eines muslimisch geprägten Umfelds in einem ebenfalls muslimisch geprägten Staatswesen in den 30 Jahren seiner Unabhängigkeit. Der kasachische Präsident hatte in seiner Eröffnungsrede die friedfertige religiöse Vielfalt im Land hervorgehoben. In Kasachstan seien 4000 Religionsorganisationen aktiv. Hier stehe nicht nur die größte Moschee, sondern auch die größte Synagoge Zentralasiens. Weil in diesem Jahr der Papst das erste Mal an diesem Religionstreffen in Kasachstan teilnahm, rückten viele westliche Medien diesen Kongress, der sonst eher unbemerkt stattfand, in den Fokus der Berichterstattung. So kündigte der ORF am 13. September 2022 an, zu dem Treffen am Mittwoch und Donnerstag werden laut lokalen Angaben rund 100 Delegationen aus 50 Ländern erwartet. Seit 2003, Auch als Reaktion auf den islamistischen Terroranschlag vom 11. September 2001 in den USA lädt die kasachische Regierung alle 3 Jahre zum Kongress von Welt- und traditionellen Religionen. Darüber hinaus feiert Papst Franziskus in Kasachstan eine Messe, zu der etwa 3000 Pilgerinnen und Pilger zusätzlich erwartet werden. Laut Vatican News war die Teilnehmerliste des 7. Kongresses der Führer der Welt und der traditionellen Religionen hochkarätig besetzt. Aus dem bisherigen Treffen mit eher lokaler Bedeutung war ein weltweit beachtetes Event geworden. Dabei sei die Rede von Papst Franziskus die freundlichste gewesen und nicht so sehr geprägt von Untergangsstimmung, sondern davon, was die Religionen an positivem Zeugnis einzubringen haben. Die päpstliche Rede war besonders wertschätzend. Etwas Gutes und Verbindendes übereinander zu sagen, das ist ja auch die wesentliche Herausforderung, wenn man in so einem großen Rahmen miteinander redet, zitiert Vatican News den deutschen Lutheraner Michael Hübner. Oberflächlich gesehen mag das stimmen. Immer wieder beschwört Franziskus in seiner Rede das Mantra der Einheit. Sogar von den Handwerkern der Einheit ist die Rede. Immer wieder zitiert er den berühmtesten Dichter, Pädagogen und Komponisten Kasachstans, Abai, und schwärmt von dessen Sehnsucht nach einer menschenwürdigen Weisheit, die sich nie in enge und begrenzte Visionen verschließt, sondern bereit ist, sich von vielfältigen Erfahrungen inspirieren und provozieren zu lassen. Neben der Einheit beschwört Franziskus eine neue Seidenstraße, bei der es um menschliche Beziehungen geht, um den Respekt, um die Ehrlichkeit des Dialogs, um den unabdingbaren Wert eines jeden, um die Zusammenarbeit, ein geschwisterlicher Weg, der dazu dient, gemeinsam auf den Frieden zuzugehen. Es gehe nicht an, andere im Namen des Gottes, des Glaubens oder der Religion zu etwas zwingen zu wollen. Franziskus aber würde mit bürgerlichem Namen nicht Jorge Mario Bergoglio SJ heißen, wobei SJ für die Zugehörigkeit zu der katholischen Ordensgemeinschaft Gesellschaft Jesu, Ordenskürzel SJ, steht. Wenn sich nicht kurz darauf ein anderer Zungenschlag einschleichen würde. Auf derlei Spielchen des Papstes machte schon einmal Christian Geier-Hinde mit, Redakteur im Feuilleton des FAZ, aufmerksam. Ein Markenzeichen, wenn nicht das Markenzeichen des gegenwärtigen Papstes scheint zu sein, die Worte nicht auf die Goldwaage zu legen. Wer da im Ratzinger-Stil nachjustieren möchte und auf Begriffsarbeit pocht, sieht sich schnell als Fundamentalist, jedenfalls aber als lebensfern gebrandmarkt. Dabei gehorchen seine pastoralen Texte durchaus einer jesuitisch geschulten Hermeneutik des Hintertürchens. Formuliere die Dinge mit hinreichender Unschärfe stets so, dass alle Türen offen bleiben und sei es zunächst auch nur einen Spalt, durch den dann später eine neue Lehre wehen kann. Und gegen die Fundamentalisten richtet sich Bergoglio SJ auch schon im nächsten Atemzug. Sie haben in seinem Weltbild des Friedens keinen Platz. Die Stunde ist gekommen, um aus jenem Fundamentalismus zu erwachen, der jedes Bekenntnis beschmutzt und zersetzt, die Stunde, um das Herz rein und barmherzig zu machen. Dabei ist laut Duden Fundamentalismus eine geistige Haltung, Anschauung, die durch kompromissloses Festhalten an ideologischen, religiösen Grundsätzen gekennzeichnet ist und das politische Handeln bestimmt, sowie eine streng bibelgläubige Richtung des amerikanischen Protestantismus. Der Papst blendet weiterhin aus, dass laut Wikipedia unter dem Begriff christlicher Fundamentalismus vorwiegend solche Denkrichtungen im Christentum verstanden werden, die sich ausdrücklich auf die Bibel als Fundament und wörtlich inspiriertes Wort Gottes berufen. Als Jesuit weiß Bergoglio SJ genau, wovon er spricht, was er sagt und was nicht. Schon im September 2021 hatte er in einer Botschaft zum Auftakt des interreligiösen G20-Forums in Bologna religiösen Fundamentalismus und gewaltbereiten Extremismus in einem Atemzug genannt. Und 2019 bezeichnete er den Fundamentalismus als eine Plage. Jede Religionsgemeinschaft habe ihre fundamentalistische Gruppe vorzuweisen. Bewusst stellt Bergoglio alias Franziskus die Menschengruppe, die dem Lamm nachfolgt, wohin es auch geht, als Feindbild seines sogenannten friedlichen Weltbildes dar. Augenscheinlich spricht hier mit kreidiger Stimme der Wolf im Schafspelz. Entscheiden Sie selbst über Ihre Zukunft, mit oder ohne Fundament. Im ersten Brief des Paulus an die Gemeinde zu Korinth, Kapitel 3, Vers 11 heißt es: Ein anderes Fundament kann niemand legen, außer dem, welches gelegt ist, Jesus Christus. Bei Christus sind keine blumigen Worte zu finden, dafür aber wirkliche Freiheit, echte Gemeinschaft und beständiger Friede. Er ist derjenige, dem nachzufolgen wirklich Rettung und ewiges Leben mit sich bringt. Lassen Sie ihn und sein Wort Ihr festes Fundament sein, auf dem Sie sicher stehen. Danke fürs Zuschalten. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal bei unseren News im Licht der Bibel.